willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, einen ich würde sagen, traditionsreichen Gast wieder hier bei uns zu haben. Nach unserem Fernseh-Zweiteiler zu S und der dazugehörigen Besprechung ist Danny heute wieder hier, wieder zu einem Fernseh-Zweiteiler, den es aber auch als kompletten Film gibt. Und ich begrüße ganz herzlich den Stanley. Hallo.
Hallöchen da draußen.
Ja, wie ich es ja bereits schon gesagt habe, wir haben heute einen damals als Fernsehzweiteiler versendet. Ja, was ganz Besonderes dabei. Du hast uns nämlich was mitgebracht und wir haben hier schon im Podcast ganz viel über Tierhorror gesprochen. Wir haben erst über den Weißen Hai Teil 2 gesprochen. Wir haben auch schon über Mosquito gesprochen. Und der Udo, der hat sich jetzt einen Film ausgesucht, der dann nach dieser Folge noch kommen wird. Das darf ich jetzt noch nicht verraten, das macht Udo dann selber, aber Tierhorror ist dieses Jahr bei uns ein kleines bisschen größer geschrieben und ja, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe Beast, Schrecken der Tiefe mitgebracht, ein Film oder zumindest ein Zweiteiler, den ich als Kind sehr, sehr mochte, zumindest auch wo er rauskam. Ich habe zumindest die Free-TV-Premiere damals gesehen auf RTL 1996. Und damit er nicht in Vergessenheit gerät, weil es ja doch so für mich noch so eine kleine Nostalgieperle ist, dachte ich, bringe ich den halt mal mit. Und außerdem ist er jetzt 30 Jahre alt. Zum Jubiläum dachte ich mir, passt das dann ganz gut.
Ja, tatsächlich ist das einer von diesen Filmen, die ich live mit im Fernsehen verfolgt habe, denn die RTL hatte sich damals die Rechte gesichert zu Beast und mit dem unschönen Untertitel Schrecken der Tiefe. Und die haben das in meiner Welt gefühlt ein halbes Jahr schon vorher angekündigt. Wahrscheinlich waren es nur 2 Monate oder so. Auf jeden Fall lief die Ankündigung, dass dieser Film laufen würde, schon sehr früh. Und man wurde mehr oder weniger, weil man viel RTL geschaut hatte damals in den 90ern, regelrecht ja zugeschüttet damit. Und natürlich war klar, jetzt Montag, jeden Montag in 2 Wochen, Biestschrecken der Tiefe. Und ja, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen und versucht rauszufinden, wie das mit dieser ganzen Rechtevergabe war und ob das querfinanziert ist. Und mein letzter Kenntnisstand ist, dass RTL tatsächlich mit an diesen Fernsehproduktionskosten mit beteiligt war. Dafür haben sie Exklusivrechte bekommen, um das auch zeitgleich mit, also zeitnah auszustrahlen. Wenn jemand da draußen ist, der da genauere Informationen dazu hat, let us know, das wäre mal ganz cool zu wissen, denn die Faktenlage und vor allen Dingen so Hintergrundwissen über den Film, die sind tatsächlich sehr, 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 sehr spärlich. Aber der Film hat ja eine Laufzeit von 167 Minuten und bietet uns natürlich wahnsinnig viel Inhalt, über den wir heute sprechen können. Du hattest ja schon gesagt, du hast den ja auch in deiner Kindheit gesehen, den Film. Du bist ja auch ein großer Weißer Hai-Fan. Wie ist denn so deine Geschichte allgemein so mit Tierhorror und jetzt im Speziellen mit Biest-Schrecken der Tiefe?
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Weißen Hai hat damals alles bei mir angefangen. Ich habe mich generell halt für diese Tiere interessiert, zumindest für alles, was gefährlich ist, für Haie, Schlangen, Krokodile. Das fand ich als Kind immer cool, finde ich auch heute noch alles cool. Ja, und dann habe ich damals einen Weißen Hai im Fernsehen gesehen, habe mich natürlich immer bloß, ich glaube, ich war 6 oder 7, habe ich den mal gesehen, als meine Eltern nicht dabei waren oder das nicht mitbekommen haben, dass ich den gesehen habe. Ja, und ich habe eigentlich, damals hat mich halt die Filmstory halt nicht interessiert, willst dann halt immer den Hai sehen, so als 6-Jähriger halt. Irgendwann hatte ich dann die Story halt auch interessiert und dann habe ich dann halt auch wirklich diese, vorher habe ich noch einen Horror-Alligator gesehen. Auch ein grandioser Streifen. Wie gesagt, ich habe das alles, wenn was kam im Fernsehen, wenn ich das in die Hände gekriegt habe, habe ich mir das dann halt angeguckt und die meisten Tierhorrorfilme, also die ich damals zuerst halt auch gesehen habe, waren auch tatsächlich auch die guten Tierhorrorfilme, wie gesagt, wie der Weiße Hai und der Horroralligator. Dann gab es halt auch noch ganz viele andere Sachen, sowas wie Grizzly und die haben ja aus allem Tierhorror gemacht, das war ein richtiger Hype damals und Piranhas und alles Mögliche. Genau, aber von all denen war wirklich der Weiße Hai immer der Beste. Und dann kam dann irgendwann diese Werbung, diese besagte bei RTL über Biest Schrecken der Tiefe. Und dann meine ich irgendwo gelesen zu haben, oder es war beworben, dass Peter Benchley der praktisch die Vorlage zugeliefert hat. Und dann dachte ich mal, na, das ist doch der Typ, der einen weißen Hai geschrieben hat. Das wusste ich halt damals schon. Und genau, musste ich mir dann halt unbedingt angucken, ohne zu wissen, was mich tatsächlich erwartet, weil so viel hast du ja, wusstest halt, es ist ein Biest, aber ich glaube, im Trailer damals wusstest du noch nicht, was praktisch dann am Ende da vorkommt in dem Film, welches Tier es ist, obwohl es gab, glaube ich, in der Fernsehzeitung damals ein Bild mit einem Tentakel. Da konnte man dann schon eigentlich drauf schließen. Ja.
Ja, daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Mir war das in Erinnerung geblieben, Tentakelmonster, also irgendeine Art Krake oder Oktopus oder eben halt in diesem Film ein Kalmar. Und wir haben es hier mit einem Riesenkalmar zu tun und nicht nur irgendein Kalmar, sondern eine bestimmte Kalmar-Sorte. Und du bist hier heute der Kalmar-Beauftragte. Das heißt also, du darfst uns mal ganz kurz so ein bisschen reinnehmen. Was sind das eigentlich für Tiere? Was zeichnet die eigentlich so aus? Und damit wir so ein bisschen Futter haben für das, was dann so an, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, an Inhalt uns dann dargeboten wird.
Ja gut, Kalmar bin ich halt jetzt auch nicht so der Spezi drin. Ich kenne halt, ja, so die gängigen halt so Unterschiede von Kalmaren und Oktopussen. Also es gibt da so der klassische Krake in Anführungsstriche oder der Oktopus hat halt 8 Arme. Und wissen wir ja alle, wie die aussehen. Kalmare haben so diese Torpedoform vom Kopf. Und ich glaube, das sind auch die, aus denen die klassischen Tintenfischringe bestehen. Das sind ja Kalmar-Tentakel, die du ja praktisch da isst. Die gibt es in sämtlichen Größen. Die gibt es kleine Kalmare, dann gibt es große Kalmare und dann gibt es halt Riesenkalmare, die wohl so bis 12 Meter werden können und in der Tiefsee leben und die man halt wirklich auch, also zu dem Zeitraum, wo der Film rauskam, noch nie zu Gesicht gekriegt hat, lebend halt nur angespült. Und dann gibt es noch den Kolosskalmar, wie ich jetzt in der Doku gesehen habe. Der ist dann nochmal einen Tacken größer als der Riesenkalmar. Aber die leben halt wirklich alle in der Tiefsee und eigentlich eher selten kommt die an die Oberfläche. Und dann gibt es noch den, der so am häufigsten, glaube ich, mit vorkommt. Und das ist der Humboldt-Kalmar. Und da habe ich mal eine Doku drüber gesehen und die fand ich mega gruselig. Ich glaube, in Mexiko werden die Diablo Rojo genannt, also die roten Teufel. Das sind echt mega aggressive, fiese Viecher. Und zu denen sollte man auch nicht ins Wasser fallen beim Fischen oder so. Die sind blitzschnell und sehr aggressiv, haben scharfe Schnäbel, mit denen die beißen und auch so eine Krallen in den Fangarm und ja, ziehen dich dann halt mal runter, so auf den Meeresgrund, wo du dann vernascht wirst als Taucher. Ja, also die Doku fand ich wirklich richtig gruselig und auch so die einheimischen Leute, die dort fischen und wo die Kalmare mit sind, die haben auch mega Respekt vor denen und ja, sagen halt auch, wenn du da ins Wasser fällst, hast du halt ein Problem. Dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr raus. Ja, und die ziehen halt auch immer weiter, diese Schwärme und halt auch durch die Überfischung, zurzeit kommen die halt auch näher, so in Küstennähe und werden halt so ein richtiges Problem dann stellenweise, aber die verschwinden halt dann auch irgendwann wieder. Ja, und die werden wohl so bis so zweieinhalb Meter werden die groß, sind auch recht schwer. Ja, aber wie gesagt, mega aggressiv und auch hochintelligent sind die auch. Ja.
Ja, da gab es irgendwo mal, das hatte ich gelesen und du hattest das letztens auch im Gespräch nochmal bestätigt, dass die ja nur eine relativ kurze Lebensdauer hätten, aber hätten die eine menschliche Lebensdauer, dann würden die aufgrund ihrer sehr hohen Intelligenz wahrscheinlich diesen Planeten hier wohl leiten.
Ja, bei den Oktopussen hatte ich die Vermutung schon mal gehabt, was wäre denn, weil die wirklich ja nur, die wären nur 2 Jahre alt, also Kraken zum Beispiel sind super schlau und die gucken sich ja auch von anderen was ab. Man sieht es ja auch immer in irgendwelchen Dokus oder in Zoos, wie die Gläser aufschrauben, obwohl die das noch nie gesehen haben, wie das geht. Die kriegen ja alles hin, weil die halt schlau sind und wenn die halt sterben, geht dann denn ihr Wissen halt auch mit, dann auch mit weg. Aber ich denke mal, wenn die länger leben würden, die würden wahrscheinlich dann auch irgendwie eine Möglichkeit finden, aus dem Wasser rauszukommen und ja, der Herrschaft an sich zu reißen. Also wundern würde es mich jetzt nicht. Ob jetzt die Kalmare auch so intelligent sind, weiß ich nicht. Ich weiß halt, was sie gesagt, die sehen anders aus. Und dann im Gegensatz zum Oktopus, der 8 Arme hat, haben die Kalmare halt 10, also die haben 8 Tentakel und dann noch 2 so längere Fangarme.
Ich möchte hier an unsere fleißigen DrehbuchschreiberInnen hier nochmal einen Call ausrufen. Wer diese Idee genauso wie ich faszinierend findet, dass irgendwelche verrückten Wissenschaftler es geschafft haben, irgendwelche Kraken um ihre Lebensjahre zu verlängern und die Viecher dann sozusagen ausbrechen. Ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Das lasse ich jetzt hier mal an der Stelle so stehen. Genau, reicht mir erstmal soweit auch so für unseren Einstieg. Würde heute auch mal reingehen, weil wir haben ja hier 167 Minuten zu besprechen. Ich kann aber schon mal gleich was vorher weg sagen. Rein inhaltlich hätten wir eigentlich jetzt wirklich nicht so viel zu besprechen. Es ist leider auch so wie bei auch im letzten Gespräch, was ich mit Udo hatte, wo es um Masters of the Universe geht. Das Drehbuch trotz 167 Minuten ist wahnsinnig dünn. Ich würde das jetzt ganz gerne so mit als Aufhänger, als ersten Punkt mitnehmen. Kurz vorher zusammengefasst, um was geht es denn eigentlich in Beast Schrecken der Tiefe? Es geht nämlich um eine kleine Küstenstadt. Und ja, die wird von einer Meereskreatur angegriffen. Und viele denken, es könnte ein Hai oder irgendwas anderes sein, bis man dann irgendwann rausfindet. Das ist dann der, ich sag mal so, der bekannteste und erfolgreichste Fischer dort, der einen Meeresbiologen kontaktiert und die finden dann raus. Die finden dann nämlich so eine kleine Kralle und finden raus, ah, das scheint hier so ein Kalmar zu sein. Ja, und auf der Insel gibt es dann halt noch ganz viele zwischenmenschliche Verstrickungen, die dann diesen Film etwas mehr aufplustern. Wir haben schon gesagt, wir haben hier so einen stadtbekannten Fischer. Das ist Whip Dalton von William Patterson gespielt. Wir haben hier noch weitere Figuren. Ich war total überrascht, hatte ein bisschen gebraucht, bis ich das raus hatte. Und zwar der Charles Martin Smith spielt hier mit. Zuerst habe ich gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo hast du den gesehen? Und dann sagtest du schon zu Recht, den hast du gesehen bei.
Bei Die Unbestechlichen, The Untouchables, hat er mitgespielt. Und auch bei John Carpenter's Starman war er dabei.
Ja, das stimmt allerdings. Und ich mag ja tatsächlich Deep Impact von diesen Asteroiden-Bedrohungsfilmen. War das immer mein Liebster. Und dort spielt er auch mit. Ja, der ist hier sozusagen der Antagonist. Seine Rolle ist ein bisschen spannend. Ich habe ihm gedacht, er ist der Bürgermeister, aber er ist ja irgendwie gar nicht der Bürgermeister.
Ja, der ist halt irgendwie der reiche Fuzzi von der Insel und die Insel trägt irgendwie seinen Namen. Also der heißt Schuyler Graves, glaube ich, im Film. Die Insel heißt Graves Point und er ist so eine Art Hafenmeister. Keine Ahnung, ob das da so Bürgermeister, Hafenmeister, ob das dasselbe ist, aber der leitet da halt so die meisten Geschäfte. Wahrscheinlich, weil er auch das meiste Geld hat auf der Insel.
Genau, also es ist jetzt das Klassische, er sucht halt Investoren, die dann dort auf die Insel kommen und das stößt natürlich sauer auf bei der dort arbeitenden Fischerbevölkerung, die schon etwas konservativer sind und vielleicht nicht jetzt ihr Land und Boden dort ausgebaut bekommen wollen. Das nutzt der Film allerdings nicht wirklich aus, also der macht daraus nichts, sondern stilisiert eigentlich den Schuyler Graves sofort als Antagonist und wir können das nicht selber erfahren, sondern das wird auch behauptet. Und ich muss dazu sagen, Whip Dalton, also gespielt von William Peterson, wirkt dabei eigentlich immer arrogant und von oben herab. Und ich fand ihn in diesen Gegenüberstellungen halt immer super unsympathisch, dass mir der Schuyler Graves, also ne, Charles Martin Smith, da eigentlich immer sehr leid tat. Ich weiß nicht, wie dir da ging.
Naja, die Figur des Whip Dalton ist halt schon so wirklich sehr stereotypisch drüber. Der ist halt so der, ja, der perfekte, übervorbildliche Bürger, der jedem hilft und alles kann und alles weiß und der beliebteste Typ im Dorf. Und ja, der Schuyler Graves, den kann eigentlich wirklich niemand leiden, nicht mal seine Angestellten oder so. Die, ja, machen sich eigentlich die ganze Zeit so lustig über den. Ja, sind halt schon sehr stereotypisch, so die meisten Charaktere.
Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, wir können das vielleicht auch mal vergleichen, weil wir es ja schon gesagt haben, der weiße Hai ist ja, wäre jetzt sozusagen eins mal unsere Landingpage, wir sagen so, von da aus könnten wir ja einfach jetzt mal arbeiten. Wie werden dann hier die ganzen Figuren charakterisiert? Und da fällt einem wirklich auf, dass William Peterson in seiner Rolle so zweidimensional gezeichnet wird. Ich erfahre eigentlich relativ wenig wirklich über seine Beweggründe, seine Motivation. Uns wird einfach nur gezeigt, der ist Fischer, der wohnt in einem Haus mitten am Strand mit seiner Tochter, die Teenager ist. Und seine Frau ist gestorben. Das ist das, was wir bekommen. Und wenn du dann so eine Szene hast, wo er dann den, ich nenne ihn jetzt wirklich mal den Bürgermeister, da zusammenstaucht, dann fehlt mir da tatsächlich der komplette Build-up dafür. Also der Aufbau, warum der jetzt wirklich sauer ist, das wird ihm alles mehr oder weniger in den Mund gelegt. Währenddessen ich bei dem Weißen Hai Roy Scheider sehe, erstmal in seinem Privatleben, sehe, für wen der eigentlich alles da ist, dass da jeder Hans Wurst ankommen kann, sich wegen seinem Zaun beschweren kann oder wegen irgendwelchen Kindern oder Leute, die falsch geparkt haben. Und du bist mehr von seinem Arbeitsalltag oder allgemein von seinem Alltag mitbekommst, dass du dir so eine Welt zusammenbauen kannst. Und dann kommt dann die Bedrohungslage mit dazu. Und das ist hier in dem Film vielleicht ein bisschen ähnlich, das läuft so ein bisschen parallel. Der Film ist ja aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt. Wir folgen zwar im meisten Film William Peterson, aber wir haben trotzdem folgen wir unterschiedlichen Personen. Und da kommt dann auch irgendwann die Lieutenant Catherine Marcus dazu, gespielt von Karen Sillars. Ich finde, sie ist für mich der Lichtblick im Film, weil ich mag ihr ganzes Schauspiel sehr. Ich mag tatsächlich auch den Versuch, aber wirklich nur den Versuch des Drehbuchs, aus ihr eine emanzipierte Frau zu machen. Spoiler vorweg, es gelingt überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, da ist der Film tatsächlich etwas, naja, konservativ und sehr rückschrittlich, aber der Versuch ehrt's wenigstens und sie füllt diese Rolle mit ganz viel Würde. Und ja, wie es dann irgendwann kommen muss, die beiden lernen sich dann natürlich kennen und eins führt dann irgendwann zum anderen. Wir haben dann auch ein schönes Happy End. Das kann man auch schon mal so sagen, aber der Weg dahin wird halt hin und wieder unterbrochen, nämlich durch unseren Tintenfisch, in dem Fall durch unseren
Riesenkeimer.
Riesenkeimer. Scheiße. Genau. Jetzt muss ich dich fragen, wie fandest du denn eigentlich Karen Sillars in der Rolle? Wie hast du die wahrgenommen? Und macht die was mit dir in dem Film? Also tut die was für den Film? Oder geht es dir da ähnlich wie mir in Bezug auf Peterson zum Beispiel?
Ja, ich finde, die tut jetzt nicht all, also die Story tut sie jetzt meines Erachtens nicht allzu viel. Und es ist genauso, wie du das halt so gesagt hast. Die versucht immer so sehr emanzipiert zu wirken, aber es gelingt ihr dann praktisch am Ende nicht. Dann ist sie, glaube ich, mehr dazu da, so noch so eine kleine Love-Story mit reinzubauen, die Geschichte so ein bisschen zu füllen, so die Szenen, so nicht sagen wir die Szenen zwischen dem Riesenkalmar, muss ja halt auch was passieren. Und ja. Die wird halt so in die Geschichte mit eingegliedert, ist jetzt aber halt eigentlich nicht zwingend nötig. Im Buch zum Beispiel, was ich auch gelesen habe, nachdem ich praktisch das Ding gesehen habe, kommen die zum Beispiel gar nicht vor. Da ist das, glaube ich, bloß ein Polizist, der Markus heißt. Ja, die haben sie praktisch für den Film jetzt noch mit dazu geschrieben. Ja, wie gesagt, man hat ja halt auch noch so die übliche, dann also so serienmäßige Soap-Romanze. Ja, es wirkt halt wie so eine Soap-Romanze, muss man halt sagen. Es ist halt auch nun mal ein Fernsehfilm. Ja, da kann man das Ganze dann halt auch verzeihen. Aber ich sag mal, es gab noch ein paar interessantere Charaktere als sie praktisch in dem Film. Wie zum Beispiel den vom Larry Drake gespielten Lucas Coven, der tatsächlich das komplette Gegenteil dann von Whip Dorden ist, weil Whip Dorden ist der perfekte Fischer, der immer sehr vorbildlich ist. Und dann hast du dann halt Lucas Coven, der so ein bisschen wie der Verlierertyp, so ein bisschen Redneck-mäßig wirkt, halt seinen Job auch macht, aber das halt auch mit falschen Mitteln, zum Beispiel jetzt mit verbotenen Fischfallenfisch, was ja halt auch in diesem Film mit kritisiert wird, zum Beispiel. Und er ist ja dann auch derjenige, der dann losgeschickt wird, um den Kalmar zu erlegen, was ihm halt auch gelingt, zumindest mit dem ersten der beiden. Es gibt nämlich zwei Kalmare in dem Film und am Ende des ersten Teils wird ein Kalmar erlegt, der natürlich der falsche ist, weil er viel zu klein ist, weil es ein Babykalmar war. Und dann gibt es dann im zweiten Teil auf die Fresse vom Mutterkalmar. Ja, aber wie gesagt, die Figur fand ich halt sehr interessant, besonders weil sie die noch schön so mit solchen Sachen versehen haben, wie zum Beispiel, wo der im Restaurant oder in dieser Bar sitzt, da gerade was isst, das Essen schmeckt nicht so ganz, und da kippt er sich halt sein Whisky rein und dann kriegt er es halt runter. Ja, Aber irgendwie so war der so der wirkte halt noch so am natürlichsten von allen Figuren, fand ich jetzt. Der war jetzt nicht so aufgesetzt und nicht so stereotypisch wie die anderen. Der war halt einfach locker. Lag vielleicht auch an der schauspielerischen Leistung von Larry Drake. Den kennt man ja auch noch aus anderen Filmen. Larry Drake kennt man zum Beispiel aus Die Nacht der Vogelscheuche, The Dark Knight of the Scarecrow von 1981. Ein Cameo-Auftritt in Karate Kid hat er gehabt und in den Darkman-Filmen damals, glaube ich, von Sam Raimi. Genau, war er auch mit am Start und dann noch so in einigen TV-Produktionen.
Darkman und Sam Raimi ist natürlich ein gutes Stichwort, denn tatsächlich wurde hier die Regie angetragen an eben Sam Raimi für diesen Fernsehzweiteiler, der das allerdings abgelehnt hat. Und deswegen ist es hier ein TV-Veteran geworden, der Jeff Blackner. Ich glaube, den bekanntesten Film und ich glaube, den wir beide auch gesehen haben, das dürfte wirklich das direkte Remake sein, das Fernsehremake und zwar von Rear Window. Das ist, ich glaube, der war damals auch schon querschnittsgelebt, Superman-Darsteller, der Christopher Reeve. Und ansonsten ist er vor allen Dingen aber ein Fernseh- und TV-Veteran für. Unter anderem hat er gemacht Remington Steele, Boston Legal hat er gemacht, hat auch ein paar X-Files gemacht. Da war er halt eigentlich am häufigsten. Und das bringt mich tatsächlich auch ein bisschen was zu dem Look und zu dem Feel von dem Film. Er hat es ja nur schon gesagt, das ist halt ein Fernseh-Zweiteiler. Der hat also wirklich auch diesen, ich nenne es jetzt mal ganz liebevoll, den 90s-Glow. Den hat er auf jeden Fall. Es gibt ein paar schöne Shots in dem Film und denkst, ach, das haben sie toll gemacht. Aber in den meisten Fällen siehst du halt auch einfach, die haben keine Zeit gehabt oder die haben halt einfach in der nördlichen Hemisphäre gedreht, wo halt die Sonne nicht so knallt wie in Kalifornien. Die haben hier zum Großteil einfach in Kanada gedreht. Und wenn man da gerade viele Szenen draußen hat, auf dem Meer, dann ist es meistens overcast, also ganz klassisch bedeckt und bewölkt. Und da sieht man natürlich halt auch, da fehlen natürlich auch die Kontraste, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, ganz vorsichtig, cinematische Look. Und ja, wenn man Szenen halt durchrusht, dann merkt man es halt schon, weil das Licht eben halt nicht bis ins kleinste Detail halt ausgearbeitet ist, so wie man es vielleicht aus größeren Produktionen kennt. Und ich würde mal sagen, der Film ist rein visuell mit dem Weißen Hai Teil 3 auf jeden Fall so auf einer Ebene. Du guckst mich schon so an.
Naja, da muss ich aber dazu sagen, ja, visuell, ja, so vom Bildlook, ja, du hast ja doch das, ich glaube, da haben sie die alte DVD-Fassung irgendwie so zum Stream genommen, ja. Sieht auf dem großen Fernseher sowieso mal ein bisschen kacke dann aus, aber der Film hat definitiv die besseren Effekte als der Weiße Hai 3, so viel kann man dann schon mal sagen. Zumindest der Kalmar, finde ich, sieht eigentlich in dem Film zu jeder Zeit, sieht er sehr gut aus, außer bei einem einzigen so Shot vom Weiten, wo man den von ganz weit sieht und draußen, da sieht man halt, dass der CGI da drin halt etwas schlecht gealtert ist, aber ansonsten ist das halt, glaube ich, so ein richtiges großes Püppchen gewesen oder ein kleines Püppchen, je nachdem. Wir haben ja auch mit Miniaturen gearbeitet. Aber ich fand, der sah sehr gut und sehr authentisch aus, vor allen Dingen.
Also da muss ich tatsächlich sagen, bei den Effekten komme ich gleich noch mit dazu. Mein Bezug zum Weißen Hai Teil 3 ist vor allen Dingen auch, weil der Story-Seite sich da ja bedient hat. Auch da gibt es eben halt das Kind, das wird ja dann getötet und die Mutter wird sich dann halt rächen. Und genauso passiert es eben halt hier auch. Und an der Stelle von einer großen Glasscheibe haben wir so wie so eine Art Damm ist das, wo dann dieser Kalmar dann da drüber steigt und klettert, woraufhin ja dann der Strand abgesperrt wird. Kleines Detail hier bei dem Strand, die Schilder sind so angeordnet, dass wenn ich auf den Strand zulaufe, die Schilder nicht sehen kann, sondern nur wenn ich außen Richtung Wasser komme, damit es für den Shot passt, damit man sehen kann. Ja, Effekte, du hast es schon gesagt. Ich finde, bei diesem 4 zu 3 SD-Bild, was wir hier bekommen, jetzt großartig die Effekte zu bewerten, fällt mir schwer, weil das geht schon ein bisschen in diesen, ich nenne es jetzt mal Pixel-Soße, geht das schon ein bisschen unter. Aber für die Immersion reicht es tatsächlich aus. Ich nehme schon ab, dass die da diesen Kalmada zeigen wollen. Ja, es gibt so zwei, drei Shots, wo ich denke, ah, das ist nicht so toll. Also gerade wenn man den Kalmar unter dem Boot runterschwimmen sieht, sieht man schon sehr genau, wie sie das digital da draufgelegt haben. Aber das kann ich alles verzeihen, weil das halt immer gut unterschnitten ist mit praktischen Effekten, wie du schon gesagt hast. Auch die Reaction-Shots sind dann auch immer toll, gerade wenn es dann um den Antagonisten geht, der auf seinem Boot ist, das halt sieht, das Schiff schaukelt und oh, was ist denn hier los? Also er reagiert halt ganz gut drauf, dass das dann am Ende für mich passt. Aber so ein kleines Highlight für mich, und das ist mir beim Sehen aufgefallen, das haben wir auch schon live vor Ort darüber gesprochen, die haben ein kleines Set gebaut, und zwar ein Set im Studio mit dem Schiff und haben dort die ganzen Nachtszenen gedreht. Das Set ist allerdings wiederum nicht sehr groß. Da passt das Boot gerade so drauf. Der Hintergrund ist schwarz und es gewittert die ganze Zeit. Die haben die Windmaschinen auch volle Granate an. Und das hat schon Spaß gemacht, weil man ganz genau wusste, du kannst halt nicht auf eine Totale schneiden. Du bist sozusagen auf Gedeih und Verderb, musst du halt einfach den Charakteren direkt an der Nasenspitze folgen, aber hast halt nicht diesen befreienden Blick ins Weite, den ich mir manchmal gewünscht hätte. Ich hätte ganz gerne wirklich diese Riesenwellen jetzt einfach mal gesehen. Oder wie da so ein Tentakel rauskommt, aber das lässt dann leider das Budget halt nicht zu. Frage: Wie fandest du denn eigentlich so diese ganzen praktischen Effekte? Jetzt mal die Krake mal, also nicht die Krake, den Kalmar mal außen vor gelassen.
Naja, also gerade die von dir besagte Szene da, wo der das, also ich sag mal, sich in Anführungsstrichen rächt, der Kalmar in der zweiten Hälfte, und das ist ja nicht der Antagonist, das ist ja einfach bloß ein Fischer aus dem Dorf, der halt gegen seinen Willen eigentlich wieder losgeschickt wird vom Hafenmeister, der den ja erpresst und dem sagt, er macht seinen Laden zu, wenn er nicht loszieht und den zweiten Kalmar kalt macht. Ja, und der Kalmar ist halt wesentlich größer als der erste, und der Typ hat halt so ein kleines Boot, und es ist halt, also für mich ist das auch die beste Szene in dem ganzen Film, also mein persönliches Highlight. Man kann auch sagen, der Big Kill, kann man ja so sagen, weil der halt ja wirklich da genau das Schiff attackiert und dann auf den Boden oder tatsächlich dann ein Loch reinbeißt, sodass das sinkt, und dann zieht er das halt so runter. Genauso wie man sich das wahrscheinlich damals der Schifffahrt vorgestellt hat, wenn so ein Riesenkrake rauskommt, was der mit einem Schiff macht. Genau dieses Klischee bedient die ja in dieser Szene. Und ja, also damals, wo ich das gesehen habe, fand ich die super geil. Ich finde die auch heute. Aber mittlerweile kann man schwer ausblenden, dass es halt, man sieht halt gleich, dass das Schiff dann halt ein Modell ist, wenn das so kreist und an den Tentakeln ist und runtergezogen wird. Aber ich finde, es sieht trotzdem ziemlich gut aus. Es funktioniert, die ganze Szene funktioniert. Hey, du hast, klar, es ist im Studio gedreht, es ist halt alles schwarz rundherum, aber ich denke mal, wenn es stürmt auf hoher See und Nacht ist, siehst du sowieso nicht weiter als 3 Meter hinterm Bug oder hinterm Heck irgendwas. Ich finde, das hat ja ganz super umgesetzt, und auch die praktischen Effekte dann damit. So viele Effekte hast du ja im Prinzip gar nicht drin. Also die Effekte haben ja alle irgendwie was mit dem Kalmar zu tun gehabt. Noch wo da dieses U-Boot dann bei dieser Expeditionstauchfahrt da klar macht. Ja, sind Miniaturen halt, aber ich finde, die haben es ganz gut umgesetzt. Also für eine Fernsehproduktion sieht da ja jetzt eigentlich nichts scheiße aus.
Ich habe eine Frage. Würdest du dir einen 90 Minuten Supercut von diesem Film anschauen, wo der Fokus zum Großteil tatsächlich auf diese ganze Fischergeschichte und den Kalmar gelegt ist?
Klar, würde ich mir den anschauen. Das würde wahrscheinlich rein, obwohl ich nicht weiß, ob 90 Minuten reichen. Ich würde mal sagen, so 100, 115, 120. Ja, da könnte man so runterkürzen. Ja, ein bisschen Story brauchst du ja halt auch noch rundrum. Das wird es eigentlich ganz gut machen, aber zumindest, was halt wichtig wäre, was drin sein muss, ist halt so dieser ganze ökologische Aspekt, der angesprochen wird, und halt auch so diese Kritik an der Massenüberfischung. Dann die Infos über dieses Tier, um was es ja eigentlich geht. So ist ja drin. Von mir aus halt auch ein bisschen das Zwischenmenschliche muss halt auch mit rein. Aber wie gesagt, man könnte den Film definitiv runterschneiden. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich dem geschuldet. Es ist ein Fernseh-Zweiteiler halt gewesen, und der muss halt mit irgendwie mit Story gefüllt werden.
Und das ist tatsächlich mein Hauptkritikpunkt am gesamten Film. Wenn ein Film aufgebläht werden muss, um auf 2x90 Minuten zu kommen, beziehungsweise so, mit Werbung sind es ja dann 2x90 Minuten, wir sind es ja bei 167 Minuten, dann brauchst du viele Figuren, die etabliert werden müssen, die dann in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Und ich finde, das ist Peter Benchley hier einfach mal überhaupt gar nicht gelungen. Zum einen habe ich die Tochter von William Peterson im Film, die erstmal grundsätzlich eigentlich überhaupt keine große Rolle im Film spielt. Überhaupt nicht. Man könnte die sofort rausstreichen, weil nichts mit dieser Figur gemacht wird. Und das hätte man allerdings tun können. Die Mutter ist verstorben von ihr. Ja, die Frau halt. Daraus hättest du locker ein tolles Drama schaffen können. Eben halt, dass der Vater zum Beispiel aufs Meer fährt. Oder andersrum, sie fährt aufs Meer. Sie will selber auch was machen. Da hätte man was rausmachen können, dass da ein Konflikt halt entsteht. Aber nein, da werden halt zwei Typen reingeschrieben, wo sich dann noch eine Love Story ergibt und die beiden dann sehr unrühmlich auch aus diesem Film rausgeschrieben werden, weil die sind dann halt einfach nur Plot-Device gewesen und ja, im wahrsten Sinne des Wortes Futter für den Kalmar. Also da hat sich der Film da überhaupt gar keine Mühe gegeben. Das nächste hatte ich ja auch schon gesagt. Wie heißt sie, Karen Sillas, was? Genau, Karen Sillas zum Beispiel. Wo ich gesagt habe, sie verleiht dem Film schon sehr viel Würde. Auch mit ihrer Figur wird am Ende gar nicht viel gemacht. Und das hätte man aber tun können. Dann hätte man wirklich auch mehr Drama reinschreiben können und der Beziehungskonstellation zwischen ihr und Whip Dorton nicht geben können. Macht der Film aber nicht. Ich habe ein bisschen, naja, barsch und kalt schneuzig sich nicht, aber so ähnlich auf meiner Letterboxd Review schon geschrieben, dass man Peter Benchleys Talent als Autor wirklich hier anzweifeln kann an dem Film. Weil wir haben es ja schon gesehen bei Der Weiße Hai, da habe ich das Gefühl, dass das alles viel besser ineinander geht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Spielberg natürlich da auch noch ein bisschen was umgedichtet hat bei der Geschichte und auch einen sehr feinen Inszenierungsstil hat. Aber genau diese ganzen Raffinessen, die. Ja, die lässt eben halt Beast Schrecken der Tiefe leider vermissen. Es ist wirklich sehr schade und es fühlt sich dann an einigen Stellen wirklich sehr zäh an. Also wenn man sich das am Stück anschaut, hat man doch schon den einen oder anderen Ermüdungseffekt und vor allem auch so ein bisschen den Soap-Charakter, ganz besonders, wenn es dann immer auf der Insel spielt und irgendwelche merkwürdigen Unterhaltungen in irgendwelchen Kneipen, Bars, Hinterzimmern und man immer fragt so, was tut das jetzt eigentlich zur Story? Und wie viel Screentime hat dann eigentlich dann der Kalmar? Und aufgrund der Effektarbeit und die Kosten, die dadurch entstehen, kann man jetzt schon sagen, das steht in keinem sehr guten Verhältnis. Weswegen ich zum Beispiel ein großer Fan von einem Supercut wäre, der einfach das Ding dramaturgisch einkürzt, vielleicht den ein oder anderen Handlungsstrang weglässt und da einfach mal ein bisschen was runterschneidet.
Ja, wäre ich tatsächlich auch dafür. Ja, einmal muss man jetzt Peter Benchley sagen, er musste halt irgendwie aus seinem eigenen Buch, hat er ja irgendwie dann ein Drehbuch gemacht, was halt sich von dem Buch halt auch übelst unterscheidet oder unterschieden hat. Weil es ja komplett anders. In dem Buch gibt es zum Beispiel halt auch bloß einen Kalmar. Wahrscheinlich der Stoff für das Buch hätte wirklich für 90 Minuten gereicht. Er musste das jetzt auf zwei Filme praktisch oder auf zwei Teile ausdehnen. Ja, dann halt noch so ein bisschen Action, mehr Action mit reinbringen, ein paar Charaktere mehr mit reinbringen. Ich glaube, den Lucas Coven gibt es in dem Buch nämlich auch nicht, also den anderen Fischer. Das ist ja, aber die Themen sind halt schon irgendwie noch drin. Selbst das Ende ist im Buch halt auch völlig anders, wie es ja eigentlich auch beim Weißen Hai im Buch anders ist als im Film. Es ist auch im Buch anders gewesen, daran erinnere ich mich noch, wenn es 30 Jahre her ist, aber da wird der einfach bloß, der Riesenkalmar, einfach bloß von einem Pottwal gefressen am Ende und dann ist der weg. Ja, so einfach kann es sein. So einfach und natürlich. Ja, ist ja nun im Film etwas actionreicher inszeniert worden, das Ende, sogar mit einer kleinen Weißen Hai-Referenz. Ja, aber ja, wie gesagt, diese ganzen Dehnungsszenen. Ja, ich glaube, das habe ich als Kind, glaube ich, dann, wenn ich das auf Video hatte, habe ich da, glaube ich, auch immer ein bisschen mal was weggespult, wenn ich mich daran erinnern kann.
Ja, es ist halt schon ein bisschen sehr, sehr, sehr zäh. Trotz alledem hat es sehr viel Unterhaltungswert, wie ich finde. Es hat ein bisschen Charme, weil es furchtbar cheesy ist. Es ist sozusagen Dialog schreiben. Da könnte man eigentlich ein Spiel halt auch draus machen für jeden blödsinnigen One-Liner. Also da ist schon einiges gutes Material dabei. Looking at you, Herr Kalkofe. Da geht noch was. Ja, ich habe gar nicht mehr ganz so viele Themen eigentlich hier bei mir so auf der Pfanne, weil das Wichtigste hat man eigentlich schon besprochen, nämlich der Kalmar. Ich finde also ich finde ja die Idee in Kalmar erstmal einen Film zu nehmen, finde ich erstmal gut und so als das böse Biest halt, das namensgebende Biest halt einzusetzen. Das hat man so in der Form nicht. Wenn, dann hattest du mal einen Oktopus zum Beispiel oder die klassische Krake, 20.000 Meilen unter dem Meer.
Das war auch ein Kalmar.
Oh, das war auch ein Kalmar. Oh, super. Ja, aber auf jeden Fall ist das eher, und ich denke auch, das hat auch effektseitig halt wahnsinnig schwer, das halt auch umzusetzen durch diese ganzen Fangarme und dieses Feingliedrige, dass dann viele Leute sagen, oh, da traue ich mich halt nicht ran. Schon gar nicht mit Practical Effects. Mit CGI ist das schon eine andere Sache. Da möchte ich hier vielleicht nur eine kleine Empfehlung aussprechen, und zwar Underwater. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, Underwater. Ganz fantastischer Film. Untersee-Horrorfilm. Mit einer, ich würde es mal ganz vorsichtig, Lovecraft'schen Note noch mit drinne.
Okay.
Ja, dicke Empfehlung auch für euch da draußen. Ja, ansonsten, mir fällt jetzt wirklich gerade gar nichts mehr ein. Ich bin eigentlich von dem, was ich heute sagen wollte, eigentlich schon fast durch. Jetzt wichtige Frage. Hast du noch was, worüber du gerne sprechen möchtest?
Ja, was ich noch sagen wollte, also schon alleine die Idee, also was sogar das nochmal aufzugreifen, die Idee, den Kalmar zu nehmen, wenn man halt berücksichtigt zu dem Zeitpunkt, dass da halt noch niemand so ein Vieh lebend gesehen hat, dass man nichts darüber wusste, hat ja Film wenigstens, hat ja dafür gesorgt, dass ich dann irgendwie mich übelst für diese Viecher interessiert habe. Da war ich richtig fasziniert von. Ich wollte dann wirklich alles über die Tiere wissen. In der Bibliothek hat man dann Zeug ausgesucht. Du hast aber kaum was bekommen dafür. War halt sehr spannend. War dann soweit. Ich war da so im Game bei dem Ding, dass mir sogar meine Oma, die hat mir damals mit einem Tennisball. Um den Tennisball hat die hier rundrum gestrickt, irgendwie so Zeug gemacht und da Augen dran geklebt und dann mit Zöpfen Tentakel gemacht. Die hat mir da praktisch zwei Riesenkalmare gestrickt und ja, einen großen und einen kleinen tatsächlich, wie im Film. Ja, das fand ich sehr cool, aber die hat mich mega fasziniert und dann habe ich mich dann auch irgendwann jetzt Jahre später, hast du dann tatsächlich mal gesehen, dass man die Tiere jetzt lebend gesehen hat, gibt es jetzt ein paar Dokus oder mal einen Bericht ganz kurz, halt immer nur halb tot, wenn die noch leben. Kannst du halt so langsam runterzählen, glaube ich, wenn die an der Oberfläche sind, sehen die auch nicht mehr ganz frisch aus. Aber ich finde das immer beeindruckend und man kann das, glaube ich, auch nicht fassen, wie groß die tatsächlich sind, was wirklich jetzt so 11 Meter sind. Also gut, da sind jetzt die langen Tentakel halt schon mit dabei, aber das ist schon ordentlich. Und was mich da halt bei dem Film so fasziniert hat, so dieser Horror, was so alles im Meer rumschwimmt und da drin sein kann, dass alles unter der Oberfläche oder im Dunkeln unter dir hängt. Irre, so. Und du weißt genau, die Viecher gibt's, die sind da unten irgendwo. Man kann wahrscheinlich schon Glück reden, dass die nicht bis hier hochkommen oder so. Sonst hätte man wahrscheinlich schon ein paar Problemchen gehabt. Ja, aber das fand ich halt so besonders spannend an dem Film. Also auch bis heute, ich finde das auch heute noch sehr, sehr gut umgesetzt, auch wenn der zweite Kalmar dann doch etwas zu groß geraten ist, aber wusste man halt damals nicht besser, wie groß die wirklich werden. Heute weiß man, dass die Größe des kleineren, also des Baby-Kalmar, so höchstwahrscheinlich die richtige Größe war.
Ja, gerade das Thema, weil du sagtest, die Unterwassermonster und vor allen Dingen diese, ich nenne es mal die Unterwasser-Albtraumlandschaft. Ab ungefähr 2 Kilometer Tiefe ist es dort unten schwarz. Dort siehst du eigentlich gar nichts mehr. Der Druck ist wahnsinnig hoch. Das ist eine absolut lebensfeindliche Region. Und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass es an den tiefsten Stellen bis zu 11 Kilometer halt runtergeht. Das ist nahezu unerforscht. Wir haben ungefähr, was waren es, 20% vom Meeresboden haben wir erforscht. Also gar nicht mal so viel. Und wir können fast bis an den Rand von unserem bekannten Universum mit Teleskopen schauen, aber wir können nicht unseren Meeresboden einsehen. Weil du sagtest, der Krisenkalmar wird zum Schluss im Buch vom Pottwal gefressen, ist ja der natürliche Feind, beziehungsweise ist es ihr Fressfeind in dem Fall. Deswegen haben die Pottwale auch immer diese markanten Kratzspuren. Das ist nämlich von den Tentakel, das sind nämlich wie so eine Art, so eine Reis, was ist das, Nägel, irgend sowas?
An den Fangarmen sind halt tatsächlich so in den Saugnäpfen nochmal so eine Krallen drinne. Das ist halt auch so erwiesen, es ist so. Und damit krallen die sich dann halt so richtig fies in ihrer Beute fest. Genau, und die kämpfen mal, ja, die Pottwale sind halt deren einzige Feinde, glaube ich, und die kämpfen dann halt immer in der Tiefsee. Ganz krass.
Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie schaffen es eigentlich denn die Pottwale, dann diese Kalmare da eigentlich von ihrem langen Schnauzen abzubekommen, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass die so eine Art Sonar haben und mit diesem Sonar und die so einen harten Ausschlag machen, dass dann Gehirne oder eben halt auch andere Organe halt zum Platzen bringen. Also sprich, wenn man in der Nähe von einem Pottwal ist und der einem nicht wohlgesonnen ist, dann kann man da einfach nur sterben, weil er dieses Sonar einsetzt. Unglaublich, Natur. Sehr schön. Stanley, ich glaube, ich habe eigentlich alles, was ich sagen wollte, zu Beast, Schrecken aus der Tiefe. Schrecken der Tiefe?
Schrecken der Tiefe,
Sch
oder?
Schrecken der Tiefe.
Oder der
Genau, oder The Beast. Ich habe da alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist leider nicht wirklich viel drin, worüber man jetzt wirklich reden und diskutieren könnte. Wir sind da doch schon einer Meinung, also gerade auch, was jetzt inhaltlich da auch passiert. Das ist halt, wie du schon gesagt hast, ganz viele Filler-Szenen, ganz viele Figuren, die eigentlich nichts für die Handlung tun, sondern die Handlung nur aufbauschen, sich dann auch ein bisschen wie Fremdkörper anfühlen. Das Biest hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Ich hätte ganz gerne auch ein paar mehr bedrohliche Szenen gehabt auf dem Meer, wie ich schon gesagt habe, eine riesengroße Totale, wie das Boot da auf diesen riesengroßen, dunklen, schwarzen Wellen im Gewitter da rumschwimmt. Das hätte ich schon ganz gerne mal gesehen. Aber ansonsten kann man sagen, das ist ein okayischer Film. Den kann man sich auch online anschauen. Der ist auf einschlägigen Portalen meistens drinne beim großen A. Ist er mit drinne. Und es gibt eine, naja, ich würde mal sagen, okayische DVD-Veröffentlichung davon. Die ist allerdings out of print, das heißt also, die müsst ihr euch gebraucht besorgen und die hat sehr hohen Wiederverkaufswert mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das so der Film jetzt tatsächlich wert wäre, hier nochmal 30, 40 Euro da nochmal zu investieren. Aber wenn ihr den irgendwo auf dem Stream irgendwo sieht, dann könnt ihr einfach mal reinschauen.
Genau. Das Problem bei dem Stream allerdings, und das ist das gleiche Problem, was die DVD auch hat, weil ich hatte die und habe sie aus diesem Grund halt wieder verkauft. Da sind halt so kleine Tonhacker drauf. So hast du in dem Stream halt auch, das schmälert ein bisschen die Sehfreude, aber ja, irgendwann hört man es nicht mehr so wirklich, aber es ist schon da und ja, das wird, und ich glaube, die DVD ist wirklich identisch mit dem Stream. Das ist genau dasselbe.
Ja, die europäische Fassung ist witzig, denn wir haben wa wahrscheinlich die franko-kanadische Filmversion mit einem deutschen Synchronspur gehabt. Das hat man im Titel gesehen, der war in Französisch. Und dadurch, dass da drüben 24 Bilder pro Sekunde sind und damals 25 vor allen Dingen standardmäßig in Deutschland versendet worden ist, hast du dann irgendwann halt immer eine Differenz und die wird dann an bestimmten Punkten dann durch den Tonsprung dann halt sichtbar oder in dem Fall hörbar. Genau. Das war es erstmal von uns heute. Ich bin gespannt, zu welchen Fernsehzweiteiler es ist uns oder zu welchen anderen Filmen es uns den zusammen mal wieder verschlägt und was da rauskommt. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Stanley.
Ich bedanke mich ebenso für die erneute Einladung und euch da draußen. Viel Spaß beim Schauen, wenn ihr den schauen wollt. Also man kann auf jeden Fall, gerade wenn man Tierhorror mag, sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Es ist jetzt nicht alles schlecht an dem Film. Er hat halt seine Längen, aber ich finde, er sollte nicht ganz in Vergessenheit geraten.
Genau. Also ihr wisst, was zu tun ist. Und wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Like, einen netten Kommentar, schreibt uns Wünsche und Liebesbriefe. Und ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ahoi!
Ciao, ciao!
Nö, das lasse ich drin.